Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Taiwan besetzt laut der Organisation Freedom House einen der vordersten Plätze in Sachen Netzfreiheit. Und, was das Demokratie-Ranking von der Economist Group, die auch den Economist herausgibt, angeht, liegt die Insel inzwischen sogar ganze 4 Plätze vor Deutschland.
Und das ist auch deshalb so bemerkenswert, weil sich diese Insel im südchinesischen Meer, von der ja im Moment aus geostrategischen Gründen sehr viel die Rede ist, erst 1987 von einer autokratischen Herrschaft verabschiedet hat.
Historisch gesehen also eine rasante Entwicklung vor Ort, die viele BeobachterInnen beeindruckt und interessiert. Auch die Professorin Jeanette Hofmann, Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung beim Wissenschaftszentrum Berlin.
Sie hat gerade ein 6-monatiges Sabbatical genutzt, um auch längere Zeit in Taiwan zu verbringen. Und mit ihr haben wir vor dieser Sendung gesprochen und uns erstmal auf das Thema der Digitalisierung gestürzt. Wie macht sich die vor Ort bemerkbar, wollten wir von ihr wissen.
Überhaupt in Asien kann man sagen, ist die Durchdringung mit Mobiltelefonen und Apps sehr viel größer als bei uns. Der Alltag läuft in asiatischen Ländern ohne Digitales gar nicht mehr. Ob es die Eintrittskarte ins Schwimmbad ist oder der Zugang zu öffentlichem Nahverkehr, der Kontakt zu Behörden, alles läuft digital. Und wenn man dort berichtet, dass man hier mit seinem Arzt nur per Fax kommunizieren darf, das glaubt einem kein Mensch.
Und wieso nimmt die Digitalisierung so eine große Rolle in der Gesellschaft ein? Also wie hat sich das etabliert?
Das kann ich nicht sagen, weil ich keine sozusagen historischen Informationen habe. Aber was man sagen kann, ist, dass die Aufgeschlossenheit gegenüber Digitalem sehr viel größer ist als bei uns und es viele der Vorbehalte, die man hier immer hat, dieses einerseits ganz gut, andererseits doch auch ein Problem, das habe ich da überhaupt nicht kennengelernt. Ich erinnere mich, ich habe mehrfach ganz alte Menschen mit ihrem Telefon im öffentlichen Nahverkehr gesehen, die entweder Horror-Movies guckten oder mit ihren Enkelinnen schwatzten. Also das ist vollkommen normal. Es gibt auch nicht wie bei uns diese Altersgrenze, sondern das ganze Familienleben ist digital auch organisiert und darauf legen die Menschen auch Wert. In Taiwan ist mir berichtet worden, dass die zentrale Messenger-App sehr viel Tools zur Verfügung stellt, womit sich Menschen Guten Morgen sagen. Die schicken sich dann kleine Bildchen und fragen, ob man gut geschlafen hat. Will sagen, alle Alltagskommunikation ist mittlerweile auch digitalisiert.
Damit das aber geht, also damit wirklich alle und auch in allen Generationen daran teilnehmen können, braucht es ja etwas, was man im Deutschen wahrscheinlich am ehesten Medienkompetenz nennen würde. Digital Literacy, sagt man im Englischen. Wie wird es erreicht in Taiwan, dass da wirklich alle dabei sein können? Also, dass alle genug wissen, um dabei sein zu können?
Also zum einen denke ich, dass die Hemmschwelle sehr gering ist. Also viele Apps sind sehr einfach zu benutzen und knüpfen auch unmittelbar an Alltagserfahrungen an. Line, der zentrale Messenger-Betreiber in Taiwan etwa, der hat so kleine Figuren und Objekte in Serie produziert, die man kaufen kann, bis hin zu panierten Hähnchenstücken, die man sich wechselseitig zuschickt. Und da muss man halt nur auf den Knopf drücken, um das zu tun. Also dieses Niveau erreicht offenbar jeder Mensch dort. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Digital Literacy ganz klar ein Thema in Taiwan ist. Es gibt sehr viele Kurse. Die großen Plattformen bieten das auch an oder unterstützen zivilgesellschaftliche Organisationen, die solche Kurse anbieten. Und es wird, und das ist jetzt wieder sehr taiwanesisch, auch verbunden mit weiteren Weiterbildungsprogrammen, etwa im Bereich ziviler Verteidigung.
Das heißt, das ist so eine Mischung, wer sich da engagiert. Das sind auf der einen Seite staatliche Institutionen und auf der anderen Seite sind das private Initiativen oder auch Unternehmen, die da mitmischen.
Aber es ist wirklich ein großes Thema. Nur geht es weniger um Zugang, weil das scheint überwiegend kein Problem zu sein, sondern es geht um die angemessene Nutzung, vor allen Dingen Informationsverarbeitung. Also wem und was traut man und wem nicht. Das ist das große Thema dort.
Jetzt waren Sie eine Weile dort. Haben Sie das Durchdigitalisierte vermisst, als Sie zurück nach Deutschland gekommen sind? Und wenn ja, was?
Also was einem hier ja immer fehlt, ist Bandbreite. Ne? Also dass ich von zu Hause aus nicht gut mobil telefonieren kann, obwohl ich zentral wohne. Das ist irgendwie ein Skandal, finde ich. Mhm. Also ich habe nie irgendwie Probleme gehabt mit dem Netzzugang. Und dann läuft halt vieles, wenn man sich einmal eingefühlt hat in die verschiedenen Verfahren, läuft einfach vieles reibungslos. Zugang zum öffentlichen Nahverkehr. Wenn man jetzt diesen Aufwand hier wieder liest, um das 49-Euro-Ticket auch tatsächlich zu bekommen, in bestimmten Phasen muss man es beantragen online, aber dann bricht immer das System zusammen. Solche Probleme hat man in Taiwan eher weniger.
Können Sie vielleicht auch nochmal praktisch beschreiben, wie diese Reibungslosigkeit sich so darstellt? Also in Deutschland ist es ja häufig so, Sie haben eben gesagt, in Taiwan ist alles digital, jeder Eintritt. Allerdings braucht man in Deutschland oft für jede eigene Institution eine eigene App, mit der man dann den Eintritt sich organisieren kann. Wie ist das in Taiwan?
Also das habe ich sowohl in Südkorea als auch in Singapur und Taiwan schätzen gelernt. Es gibt sogenannte Easy Cards. Das sind Karten, die man auflädt. Geldkarten sind das und mit denen kann man zum Beispiel in Taiwan wirklich alles machen. Das Taxi zahlen, seine U-Bahn zahlen, aber auch im Lebensmittelladen, da wurden meine Kreditkarten häufig nicht angenommen. Mit Easy Card kann man alles zahlen. Das ist sehr angenehm und es läuft, wenn man es denn will, auch anonym. Das ist eine, wenn man so will, sehr niedrigschwellige Digitalisierung, diese Karte, aber sie gibt einem Zugang und macht einem das Leben im Alltag sehr leicht.
Würden Sie das für hier auch erstrebenswert halten, dass es genauso läuft wie dort?
Das kommt halt schon ein bisschen drauf an. In Taiwan gibt's wie in vielen asiatischen Ländern ein großes Datenschutzproblem. Erstens ist er nicht gut implementiert und zweitens gibt es beständig große Datenleaks und das ist angesichts der Bedrohung des Landes wirklich unschön. Im vergangenen Jahr etwa gab es ein großes Leak der sogenannten Haushaltsdaten. Das ist ein zentrales Organisationsmoment. Der Haushalt, das ist die Familienzugehörigkeit, wo man geboren ist, wo man registriert ist. Und da hängen ganz viele andere Datensätze dran. Und die sind im vergangenen Jahr, sind die im Internet, im Darknet zum Verkauf angeboten worden von allen Einwohnern des Landes. Und wenn man sich klar macht, dass man davor in keinem Land wirklich gefeit ist, dass diese Art von Einbrüchen und Diebstählen immer wieder stattfinden, dann muss man sich fragen, ob diese Bequemlichkeit eine ist, die man sich wünschen soll. Und die Antwort darauf ist unklar. Aber so wie es in Deutschland läuft, also gerade im Gesundheitssystem, fällt mir das immer wieder auf, ja, dass man sich bei Ärzten Überweisungsscheine auf Papier abholen muss oder sich sogar einen Termin dafür machen muss. Sowas, das ist einfach absurd.
Wir hatten jetzt gerade noch mal so eine Statistik, in der steht, dass 3,4 Millionen Deutsche noch nie im Internet waren. Das ist schon eine ziemlich unglaubliche Zahl. Sie haben jetzt gerade schon die Punkte angesprochen, die vielleicht nicht unbedingt nachahmenswert sind. Aber wo würden Sie denn sagen, könnte man vielleicht auch anknüpfen hier? Was könnte man übernehmen, um es auch einfacher zu machen?
Also mein Eindruck ist, dass das in asiatischen Ländern sehr stark über die Familie auch strukturiert ist. Die Familienzusammenhänge sind sehr viel intakter als bei uns. Und die Kommunikation mit der Familie läuft eben teils auch digital. Das heißt, Familie ist ein guter Anknüpfungspunkt, um solche Technologien auch zu verbreiten gegenüber denjenigen, die da größere Scheu davor haben, weil auch da der unmittelbare Nutzen einsichtig ist und das ja nicht notwendigerweise kompliziert ist.
Nun kann man sich natürlich auf nationaler Ebene nicht so schnell mal eben eine intakte Familienstruktur dahin basteln. Aber was die Förderung von intergenerationellem Austausch angeht, da wäre das sicher eine gute Idee, auch bestehende Ansätze in Deutschland auszubauen.
Mit Jeanette Hofmann, Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung beim Wissenschaftszentrum Berlin, haben wir über die Digitalisierung in Taiwan gesprochen, aber auch über die Frage, warum sich trotz fortgeschrittener digitaler Literacy Desinformation so unglaublich weit verbreitet in Taiwan.
Und unsere erste Frage war, bei welchen Themen oder zu welchen Anlässen auch Desinformationen besonders weit verbreitet sind?
Es gibt so Kristallisationspunkte und das sind jeweils die Wahlperioden und Wahlkämpfe. In diesen Zeiten macht sich Desinformation besonders bemerkbar und gewinnt einen hohen Intensitätsgrad. Aber gleichzeitig ist es so, dass es eigentlich keine Zeiten ohne Desinformation gibt, weil sich Desinformation dort zu einem, wenn man so will, normalen Mittel der politischen Kommunikation entwickelt hat. Praktisch zeigt sich aber, das haben mir viele Gespräche auch nahegebracht, dass auch ein großer Teil von Desinformation auch aus Taiwan selbst stammt. Also man schiebt das gerne China in die Schuhe, aber es ist weit verbreiteter, als man denkt. Was auch damit zu tun hat, dass es ja sehr viel China-freundliche Kräfte in Taiwan gibt.
Sie haben jetzt gerade gesagt, man kann es nicht auf China schieben, aber dann war das Zweite ja sofort, es gibt auch China-freundliche Unternehmen. Kann man trotzdem sehen oder vermuten, dass China, das ja einen Anspruch auf Taiwan erhebt, sozusagen das chinesische Regime dahinter steckt, hinter diesen Desinformationen, als einer der maßgeblichen Treiber, direkt oder eben indirekt?
Teils ja, aber nicht ausschließlich. Also wenn man sich die Mediensituation in Taiwan anguckt, kann man sehen, dass die sehr stark aufgespalten ist zwischen China-freundlicher Berichterstattung und Berichterstattung, die für die Unabhängigkeit von Taiwan kämpft. Dazwischen gibt es faktisch nichts. Das ist ganz stark parteipolitisch orientiert. Und was seit den späten oder sagen wir frühen 2000er Jahren eingesetzt hat, ist, dass taiwanesische Unternehmen, die Absatzmärkte in China haben, sich Sympathien in China faktisch kaufen, indem sie Medienunternehmen in Taiwan aufkaufen und die auf China-freundliche Berichterstattung ausrichten.
Jetzt ist es ja so, dass Taiwan von den meisten Ländern dieser Welt nicht als eigenständiger Staat anerkannt wird, auch um China nicht zu verärgern. Würden Sie sagen, dass diese Unsicherheit über den eigenen Status und diese latente Bedrohung, die natürlich auch immer von China irgendwie ausgeht, auch mit dazu beiträgt, dass Desinformation sich so verbreitet?
Ich glaube, ein Faktor ist tatsächlich das strategische Interesse von China, auch gewaltfrei Einfluss auf die taiwanesische Politik zu nehmen und die Partei, die für die Unabhängigkeit von Taiwan kämpft, die zu schwächen oder ihren Einfluss zu unterlaufen. Das ist sicher ein Faktor. Aber generell ist es auch so, das unterschätzt man vielleicht aus europäischer Sicht, dass Desinformation so normalisiert ist, dass die Hemmschwelle, falsche Informationen zu verbreiten, dort ganz gering geworden ist. Beide Parteien machen sowas, also bedienen sich solchen sogenannten Astroturfing-Strategien. Also es gibt da keinen guten Akteur in dem Spiel, sondern das betreiben irgendwie alle. Und das, denke ich, ist ein bisschen das Problem im Vergleich zu Europa, dass es faktisch keine desinformationsdämpfenden Kräfte gibt. Abgesehen von den zivilgesellschaftlichen Organisationen, die professionelles Fact-Checking betreiben, aber immer erst zum Einsatz kommen, wenn Desinformationen schon verbreitet sind.
Jetzt ist ja sozusagen, aus deutscher Perspektive fällt jetzt eine Sache aus. Wenn wir hierzulande über Desinformationen und was man dagegen tun kann reden, dann ist sozusagen das Allwundermittel, was wir noch nicht erreicht haben, aber was vielleicht helfen können sollte, Medienkompetenz eben
ja.
ist. Das haben Sie ja gerade sozusagen auch erzählt, die ist dort eigentlich sehr hoch.
Nee, heißt hoch ist sie nicht, aber der Stellenwert ist hoch. Aber verbreitet, das sagen viele Menschen, dass gerade die wenig gebildete Bevölkerung auf dem Land da einen erheblichen Nachholbedarf hat. Also ich würde nicht sagen, dass die Medienkompetenz da hoch ist, aber der Stellenwert, der ihr eingeräumt wird und die Initiativen, die man dort findet, um Medienkompetenz zu erreichen, das ist, ich glaube, das Bewusstsein für die Problematik ist in Taiwan aus den genannten Gründen sehr viel höher als bei uns.
Also Sie würden sagen, die können alle mit digitalen Medien umgehen, aber sie können sie nicht unbedingt lesen.
Sie können die Qualität von Informationen nicht unbedingt einschätzen. Das fällt vielen Leuten schwer.
Das ist ein etwas bedrückender Schluss. Kann man denn, kann man denn daraus irgendwas lernen, sozusagen, wo man sagt, okay, also wenn man sich das anguckt, dann kann man vielleicht folgende Lehren ziehen, auch wie wir hier in Zukunft
also
mit sowas umgehen?
Also die sozusagen die Einsicht, die ich aus Taiwan mitgebracht habe, ist zum einen, dass es eine stärkere Selbstverpflichtung der klassischen Massenmedien braucht im Hinblick auf die Qualität der Informationen, die sie verbreiten und auch das Fact-Checking, das sie selber machen. Aus meiner Sicht bräuchte möchte, ist da wirklich sowas wie ein Code of Conduct für die Medien. Ich habe mir auch immer gewünscht, dass es sowas in Deutschland gäbe, dass sich die Medien selber angesichts der Vielzahl zweifelhafter Informationen, mit denen sie konfrontiert sind, sich stärker dazu verpflichten, die gewissenhaft zu prüfen. Verfahren dazu gibt's, aber nicht alle JournalistInnen sind angemessen ausgebildet und haben auch die notwendige Zeit dafür. Also so ein Code of Conduct fände ich sehr wichtig. Das war das eine, was ich mitgebracht habe. Und das andere, muss ich sagen, ist gerade auf Deutschland bezogen, dass mir nochmal klar geworden ist, in welch glücklicher Situation wir uns mit unserer Medienlandschaft hier wähnen dürfen. Wir haben immer noch jede Menge Tageszeitungen, denen man trauen kann, und wir haben auch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der einfach wunderbar ist. Das ist in vielen asiatischen Ländern nicht der Fall. In Taiwan gibt es einen öffentlich finanzierten Fernsehsender, der aber einen ganz geringen Anteil hat an den Zuschauerinnenquoten und der nicht die Durchdringungskraft hat, die er bräuchte. Da sind wir, finde ich, in einer ganz anderen Situation. Und man kann hier sagen, dass das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, das einem ja auch erlaubt, zu sagen, aus meiner Sicht ist die Erde eine Scheibe. Wir können uns das leisten, dieses Grundrecht auf Meinungsfreiheit zu schützen und auch die Freiheit, die Unwahrheit zu sagen im öffentlichen Raum, daran festzuhalten, weil wir ein Mediensystem haben, das diese Art von Falschinformationen kompensieren kann. Und das ist in vielen anderen Ländern nicht der Fall, weshalb auch in Zeiten, wo Digitalisierung immer wichtiger wird, man doch auf diese Art der Medienlandschaft erstens stolz sein muss und zweitens die auch wertschätzen muss.
Etwas, das man sich vielleicht auch immer wieder ins Gedächtnis rufen muss. Es ist eben auch ein Kennzeichen von einer funktionierenden Demokratie, wenn falsche Behauptungen oder Meinungen, die auf falschen Erkenntnissen basieren, dass man das aushalten kann, weil es nämlich eine funktionierende vierte Gewalt gibt, die mit guter Recherche Desinformation entgegenwirken kann.
Danke an Jeanette Hofmann vom WZB Berlin für diese Einsichten aus Taiwan.